Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Das Buch mitgebracht, und zwar einmal die Alana, die hat Sternensturm mitgebracht und das gibt es schon im Hardcover, gerade erschienen. Und die Kim Kästner hat etwas ganz Besonderes auch mitgebracht, und zwar ihr E-Book. Das haben wir jetzt noch nicht hier, das gibt es dann erst im März, im Herbst. Aber es gibt es jetzt aktuell heute erschienen bei Digitals, dem Imprint von Arena. Ja, ich will nicht lange quatschen. Dein Titel, Kim, heißt Sakura. Sakura bedeutet Kirschblüte. Und das Kirschblütenfest, das ist ein bisschen später, aber im April sowas, ne? Genau, in Japan. Und diese Blüte hat eine ganz besondere Bedeutung auch in ihrem neuen Roman. Kim hat ja schon mal bei uns veröffentlicht. Voriges Jahr waren, glaube ich, fast die gleichen hier. Und Yuri, die Protagonistin aus Sakura, die lebt in einer ganz besonderen Welt. Das ist eine Welt, die in Ebenen unterteilt ist. Und die Yuri lebt auf der untersten Ebene ohne Sonnenlicht. Nur das Sonnenlicht, das ist nur die oberste Ebene der Familie, des Kaisers und dem Kaiser vorbehalten. Und Yuri ist sich dessen bewusst, dass sie nicht älter als 20 werden wird, weil die beginnende Knochenfresserkrankheit hat sich schon bemerkbar gemacht bei ihr. Und eines Tages kommen Gesandte vom Kaiserhof und sie rufen zur Blüte auf. Und was es damit auf sich hat, das hören wir jetzt von Kim selber.
Genau, danke. Hallo. Ich lese mal gleich los, weil die Zeit heute sehr knapp ist. Und danach quatschen wir noch ein bisschen. Also, Ebene 1, Verwertung und Wiederaufbereitung. Jeder Heimweg bringt mich über die kaiserliche Fürsorge, denn nur dort erhalte ich Wasser und Reis für meine verdienten Marken. Roher Reis ist unser häufigstes Tauschmittel. Für ihn bekommt man alles. Auch die vielen Köstlichkeiten, die von den unzähligen Händlern rechts und links in den Gassen angeboten werden. Geröstete Ratten, getrocknete Maden, Zuckerblüten, frische Pilze und mein Lieblingsessen, knusprige Schaben. Ich kann nicht anders. Ich leiste mir eine Handvoll, zwinge mich jedoch, sie mir einzuteilen, bis ich bei der Fürsorge bin. Das Gebäude dort sieht fast so aus wie die Leichenverbrennung. Groß und rund und in 8 Segmente unterteilt. Nur riecht es hier anders. Das liegt an den Garküchen, wo man seinen ungekochten Reis in gekochten tauschen kann. Natürlich zu einem denkbar schlechten Verhältnis. Außerdem nehmen die meisten Garküchen kaum geklärtes Wasser aus den Kanälen, durch die die Fäkalien aller Ebenen in das große Becken hinter der Fürsorge geleitet werden. Ich verzichte und koche meinen Reis später wie immer selbst. Wo die knappen Rationen ausgegeben werden, wimmelt es von Hütern. Die Hungersnot ist zu groß und der Reis zu wertvoll, als dass es ansonsten geordnet und gerecht zugehen würde. Doch heute sind es nicht die Hüter, weswegen es kein Hauen und Stechen gibt. Es sind die Fremden. Als ich mich schließlich in eine Schlange vor der Fürsorge einreihe und mir die letzte Schabe in den Mund stecke, habe ich über 20 der merkwürdig gekleideten Männer gezählt. Allein hier stehen 9, 2 direkt bei der Ausgabe. Noch immer ist nicht klar, was sie hier wollen, aber dass sie etwas oder besser jemanden suchen, ist offensichtlich. Durch das allseits gedämpfte Murmeln kann ich ein paar Mal den Namen Yamamoto vernehmen, der unseren, ach, so fürsorglichen Kaiser benennt. Statt ihn wie sonst zu verfluchen, zumindest laut über ihn zu jammern, tuscheln die Menschen nur. Die Verunsicherung ist groß. Sogar die Bettler haben sich verzogen und nur ein Händler schleicht herum. Der aber versucht die Situation auszunutzen, bietet Bilder mit Yamamotos Gesicht an. Wir alle kennen dieses eine, immer gleiche Bild. Und normalerweise wischen wir uns mit Genugtuung den Hintern damit ab. Als der Händler mir den Kaiser unter die Nase halten will, fauche ich, er soll ihn sich dorthin stecken, wo es noch dunkler ist, als hier unten. Der Kerl ist besoffen wie eine Fliege in Sake, er begreift nicht. Im nächsten Moment nimmt er auch noch meinen Zopf zwischen seine dreckigen, blutunterlaufenden Finger. Ah ja, feines Haar. kriegst eine Flasche Sake und einen scheiß Kaiser dazu. Ich balle die Fäuste. Nimm deine Drecksfinger von mir oder ich breche dir jeden einzelnen. Ich meine es ernst. Ich bin stark, er ist bereits krank, seine Knochen sind brüchig. Und ich bin es sowas von leid, ständig um Abstand kämpfen zu müssen. Der Händler hat Glück. Da die Fremden zu uns rübersehen, drehe ich mich nur weg, statt ihm eine zu verpassen, wie er es verdient hätte, und stülpe mir die Kapuze über das Haar. Hell und hüftlang ist es eine Seltenheit in der unteren Welt. Deshalb werde ich angesprochen, nicht weil ich hübsch bin oder so. Wenig später entdecke ich ein mir bekanntes Gesicht. Rebecca. Mit wiegenden Hüften schlendert sie an der Reihe der Wartenden entlang. In ihr Haar sind rote Bänder geflochten. Ein eindeutiges Zeichen für ihren käuflichen Körper. Der aber kann sich sehen lassen. Die Leute in der Schlange verrenken sich den Hals. Manche grinsen anzüglich und Rebeccas vollen Lippen lächeln geschäftsmäßig zurück. Ihr vor den Augen der Fremden ein Angebot zu machen, wagt allerdings niemand. Am Ende der Schlange macht Rebecca kehrt und kommt zu mir gestapft. Na, alles klar? Frage ich sie. Sie winkt ab. Wen interessiert's? Hast du eine Ahnung, weshalb die Scheißtypen hier sind? Rebecca ist sauer, das verstehe ich. Die Kerle haben ihr das Geschäft verdorben. Trotzdem sollte sie ihre Zunge hüten. Die kommen von der Oberfläche, warne ich sie. Echt? Sicher? Sie kraust die Stirn. Aber die sind doch wie wir. Absolut sicher. Siehst du das Kaiserwappen? Ich tippe mir unauffällig auf die Brust. Rebecca kneift die Augen zusammen, aber schon im nächsten Moment weiten sie sich. Heilige Scheiße! Ich nicke zustimmend. Endlich sind wir an der Reihe. Ich fühle, wie jede unserer Bewegungen beobachtet wird und lege Rico von der Fürsorge rasch meine Marken hin. Im Gegenzug erhalte ich eine Papiertüte mit ungekochtem Reis und eine Flasche Wasser. Mir steht wegen meiner schweißtreibenden Arbeit in der Leichenverbrennung die doppelte Menge zu, was dieser Sohn einer Kakerlake dort hinter dem Tresen auch genau weiß. Er ist jeden Tag hier. Heute jedoch lässt er sich meine Zugangskarte zeigen. Erst danach rückt er die zweite Ration raus. Rebecca hat keine Marken, die sie zeigen könnte. In ihrem Job wird sie gleich in Reis bezahlt oder Sake. Gerade als sie möglichst unauffällig an den Fremden vorbei mit der Menschenmenge verschmelzen wollen, legt einer der Typen seine Hand auf Rebeccas Schulter. Seine kurzen, nach oben stehenden Haare sind von einem so intensiven Rot, wie ich es noch nie gesehen habe. Er befiehlt ihr mitzukommen. Rebecca sieht ihn erschrocken an, gleichzeitig greift sie nach meinem Arm und ich lasse mich gegen alle Vernunft mit in die Fürsorge ziehen. Im Inneren war ich noch nie. Nur kurz fällt mein Blick auf die Unmengen von Reissäcke. Alle mit dem Siegel des Kaisers versehen. Dann kommt ein zweiter Kerl hinzu und schließt die Tür. Sein Haar ist grau. Ganz sicher ist er älter als jeder Mensch hier unten. Als er merkt, wie ich ihn anstiere, weist er mich in eine Ecke. Zögernd gehe ich rückwärts, taste dabei nach meinem Messer, während er sich Rebecca zuwendet, sie wortlos betrachtet. Wie alt bist du? 15? 16? Schätzt der andere. 13, lügt Rebecca. Sie ist 15, aber jünger zu sein, ist fast immer von Vorteil. Krankheiten oder Beschwerden? Sie schüttelt den Kopf. Antworte! Scheiße, nein, ich bin gesund! Auch keine Geschlechtskrankheiten? Vergewissert der Feuerkopf sich. Willst du gucken? Giftet Rebecca und reißt ihr Kleid hoch. Innerlich stöhne ich auf. Darunter ist sie nackt. Das hätte Rebecca wirklich nicht tun sollen. Schon schnellt die Hand des Kleineren nach vorn, greift ihr aber nicht zwischen die Beine, wie ich es erwartet hätte, sondern presst Rebeccas Wangen zusammen, sodass sie gezwungen ist, ihren Mund zu öffnen. Mit vor Wut funkelnden Augen versucht sie, ihre Zähne in seine Haut zu schlagen. Begierde huscht über sein Gesicht. Gute Zähne. Vollständiges Gebiss. Glatte Haut. Glänzendes Haar. Er schnalzt mit der Zunge. Aber sehr dumm, nach der kaiserlichen Garde zu beißen. Kaiserliche Garde? Heilige Amaterasu! Schlagartig lasse ich mein Messer los und auch Rebecca hört auf, sich gewählt zu gebärden. Die Situation ist noch gefährlicher, als ich angenommen hatte. Der Ruf der kaiserlichen Garde hat sich bis zu uns herabgesprochen. Wer ihnen dumm kommt, dem wird die Kehle durchgeschnitten. Da reicht ein falsches Wort. Es ist nicht an uns, ihre Intelligenz zu beurteilen, weist der Grauhaarige den Feuerkopf zurecht, woraufhin der Rebecca, wenn auch nur widerwillig, loslässt. Seine Fingerabdrücke zeichnen sich weiß auf ihrer wutroten Haut ab. Ihr Kleid, immer noch hochgezogen, sieht sie von einem zum anderen. 3 Reistüten. 5 für euch beide. Sie reibt sich die Wangen. Und 8, wenn ihr auf so schräges Zeug steht. Ihr Angebot ist eine Beleidigung. Und ich erwarte das Schlimmste, aber stattdessen sagt der Grauhaarige etwas, das alles verändert. Möchtest du gern die Sonne sehen? Rebecca starrt mit offenem Mund zu ihm hoch und ich starre genauso. Der will uns doch nur noch mehr erniedrigen, sich über uns lustig machen. Doch er bleibt ernst. Vielleicht sogar auf der Oberfläche leben? Langsam zieht Rebecca ihren Rock runter, während mir die Spucke wegbleibt. Und was muss ich dafür tun? Fragt sie misstrauisch. Der ihr die Wangen zusammengepresst hat, holt einen Stapel Plastikkarten hervor mit einer rosa Blüte darauf. Eine der Karten steckt der Rebecca in den Ausschnitt. Zeig die morgen bei Tagesanbruch hier vor. Er ruckt mit dem Kopf Richtung Ausgang. In dem Moment begreife ich, dass ich auf einmal nur eine Winzigkeit davon entfernt bin, mein Leben nicht mehr in Elend und Krankheit verbringen zu müssen und finde endlich meine Sprache wieder. Kann ich auch so eine Karte haben? Die Männer wechseln einen Blick. Und 2, 3 Atemzüge lang steht der Ausgang unserer Höhle einen Plastikkartenspalt breit offen. Dann schließt er sich unter dem gehässigen Lachen des Feuerkopfs. Oje, was glaubst du denn? Wir suchen das hässlichste aller Weiber. Eine, die aussieht wie ein Junge. Zieh doch auch mal dein Höschen runter. Vielleicht hast du ja sogar einen... Er wackelt mit dem Zeigefinger. 11. Finger. So ein Arschloch. Ich will ihm 1000 Dinge ins Gesicht schreien. Ich kann hart arbeiten und ich bin stark, bettle ich stattdessen. Scheiß auf meine Würde. Bitte, ich. Mit einer Handbewegung bringt er mich zu schweigen. Sieh's ein. Du bist zu groß, zu muskulös. Kann nicht jede schön sein. Deswegen? Aus diesem Grund muss ich hier unten verrecken? Während Rebecca leben darf? Bis auf die Knochen beschämt, stürme ich nach draußen. Dabei steigen mir Tränen in die Augen, wie damals, als er mich das erste Mal für einen Jungen hielt.
Vielen Dank. Kim, eine Frage habe ich noch, die habe ich dir gestern schon gestellt. Wir saßen nämlich ganz nett beieinander noch im Hotel und das war ganz unterhaltsam. Und zwar, als ich das las, das ist so eine düstere, harte Welt, in der Juri lebt. Und ich musste das Buch immer mal wieder zur Seite legen und durchschnaufen, weil es mich so mitgenommen hat. Da habe ich mir gedacht, wie hat die Kim das geschrieben? Wie schafft man das? Weil du bist so ein freundlicher, fröhlicher Mensch. Und dann denke ich mir, war das Schreiben einfach oder...
Also genau, ich bin jetzt wieder freundlich und fröhlich, aber ich glaube, eine Zeit lang war ich weder freundlich noch fröhlich. Also es lag einfach daran, dass diese Welt, ich habe mich ja immerhin ein Jahr lang, das hat so ein Jahr gedauert, bis ich Sakura zu Ende geschrieben habe und derzeit habe ich mich auch in dieser Welt bewegt und sie durchlebt und erdacht und zu Ende gedacht. Und das hat schon sehr, sehr auf mich abgefärbt und mich richtig runtergezogen. Und da habe ich im Leben nicht mit gerechnet. Also ich habe halt vorher gedacht, ja... Schreibblockade, normal, oder dass die Figuren störrisch sind, auch normal, solche Dinge. Aber dass eine fiktive Welt auf mein reales Leben so Einfluss nimmt, überhaupt nicht. Und meine Familie hat mich dann irgendwann mal drauf angesprochen und gesagt, Mensch, bist du noch mies drauf und du lachst nicht mehr und so weiter. Musst du dich da so reinsteigern? Und dann habe ich drüber nachgedacht und habe gesagt, ja, ich muss mich da so reinsteigern, ist jetzt ein bisschen blöd, aber ich kann das nicht anders, meine Art zu arbeiten, weil ich das dann nachfühle. Nur wenn ich es nachfühle, kann ich halt transportieren und spiegeln, wie die Menschen sich dort fühlen, ne? Und mit den ganzen Ängsten und Nöten und so weiter. Und es verwebt sich dann. Also das Leben verwebt sich von der Juri mit meinem immer mehr. Und nachher war es halt schon so, dass es zu einer gewissen Schizophrenie geführt hat, möchte ich fast meinen. Ich weiß nicht, da gab es so eine Situation, da kam mein Mann nach Hause, ich saß am Küchentisch und bei einer Schale Reis gebeugt, die ich wirklich in mich reingeschaufelt habe und habe ihn bitterböse angeguckt. Und er sagte nur so, ich nehme dir deinen Reis nicht weg. Hast du wieder über Hunger geschrieben? Wollen wir was essen gehen? Und dann liefen echte Tränen runter. Und jetzt, also wenn ich das erzähle, ist das so übertrieben für mich. Aber in dem Moment war das halt so real. Da hat er gesagt, nächstes Mal schreibst du über Einhörner.
Nee, also ich glaube, das wollen wir nicht, oder? Nein. Auf jeden Fall, ich kann nur sagen, also großartig, toll, ja, dass du dich so rein empfunden hast, weil das ist unheimlich fesselnd. Also sie werden viel Spaß damit haben. Ja, wir steigen ein bisschen auf, also an die Oberfläche, ans Licht. Das neue Buch von Alana Falk, Sternensturm, bringt uns jetzt wirklich in ein ganz magisches Licht. Und dafür ist die Alana weit gereist auch tatsächlich, in eine ganz tolle Gegend mit großen Naturgewalten. Und all dies ist auch die Vorlage für ihr Setting in Sternensturm. Und da erzählst du uns jetzt ein bisschen was von.
Genau, also wir waren in Neuseeland auf Hochzeitsreise, aufgrund von Herr der Ringe natürlich, so wie alle. Und haben uns total in das Land verliebt und seitdem wollte ich immer mal ein Buch schreiben, das da spielt. Und es bietet sich einfach für Sternensturm besonders an, weil es einen tollen Kontrast hat zwischen unheimlich modernen Gebäuden in Auckland. Auckland ist eine sehr moderne Stadt mit Wolkenkratzern und allem drum und dran. Und der sehr, sehr ursprünglichen Natur in Neuseeland mit Vulkanen und Gletschern und Erdbeben und auch Lava und Feuer und alles, was man halt braucht, wenn man über eine Magierin schreibt, die Naturkatastrophen aufhalten soll. Deswegen war das sehr gut.
Ja, und das transportierst du auch, da wunderbar. Man fühlt sich nämlich sofort in dieser Natur. Du zeichnest aber auch eine Parallelgesellschaft zu unserer jetzigen, aktuellen tatsächlich Gesellschaft. Also das ist eine Gesellschaft der Magier, du hast das gerade schon angesprochen. Und in dieser Gesellschaft wird Liliana reingeboren. Liliana ist die Hauptfigur in deinem neuen Roman. Magst du uns ein bisschen was zur Gesellschaftsform sagen?
Ja, also das ist im Prinzip, die Gemeinschaft ist im Prinzip eine magische Sekte. Die hat sich der Aufgabe verschrieben, die Welt vor den immer mehr zunehmenden Naturkatastrophen zu schützen. Und es gibt nur sehr wenig Magier und diese Magier werden von der Gemeinschaft gefunden und mit ihren Quellen verbunden und dann eben auch zu den Einsatzorten gebracht und koordiniert. Und das ist ein sehr hehres Ziel, aber ganz so toll ist es halt dann doch nicht. Das hat auch sehr viel negative Seiten. Für meine Heldin Liliana, die eine angehende Magierin ist und eben auch in diese Gemeinschaft reingeboren wurde, also sie weiß schon von klein auf, dass sie diese Aufgabe hat, ist es natürlich ein sehr großer Druck. Alle schauen auf sie, ihre Familie hat schon immer starke Magier hervorgebracht und sie darf sich zum Beispiel auch nicht aussuchen, was sie studieren möchte. Die Gemeinschaft schreibt ihr das alles vor. Im Ausgleich führt sie ein sehr elitäres, luxuriöses Leben, aber das ist eigentlich ein bisschen ein goldener Käfig. Und ja, dieser Druck wird umso schlimmer, weil Liliana noch einen Bruder hat, der auch Magier ist und der seine Quelle schon hat. Und dieser Bruder ist ein unheimlich toller Magier, der alles total easy meistert und es ist natürlich für sie sehr schwierig, da mitzuhalten. Und vor allem, weil ihr Bruder auch noch so nett ist und immer mal für sie zaubert, ist natürlich sehr gemein von ihrem Bruder, dass er dann auch noch so lieb ist. Und er ist also jetzt hier mit seiner Quelle, Daniel, das ist ein junger Mann, der ihm die Magie gibt. Also die Quelle nimmt die Magie aus der Natur und der Magier kann sie sich dann von der Quelle nehmen. Und alleine zaubern kann niemand, man kann immer nur zusammen zaubern. Und jetzt hat eben Naos, Lilianas Bruder, für sie einen völlig belanglosen Zauber gemacht, was sie schon mal wütend macht, weil man Magie nicht für sowas Belangloses einsetzen sollte. Und außerdem hasst sie es halt, Aufmerksamkeit zu erregen, wohingegen Naos das immer sehr toll findet. Also. Liliana betrachtete Naos Hand, die immer noch in Daniels lag. Das sanfte Schimmern, das ihre Handgelenke umfließen sollte, wenn sie zauberten, fehlte. Ein dumpfes Gefühl der Angst breitete sich in ihrem Inneren aus. »Du hast die Fessel nicht benutzt«, flüsterte sie und zog Naos ein Stück von Daniel weg. »Bist du verrückt? Wenn er deine Hand loslässt, während Magie fließt, kann er dich damit töten.« Aber das würde er nicht. Naos wirkte vollkommen unbekümmert. »Zaubere niemals ohne die Fessel.« Das war einer der ersten Sätze, die ihnen immer und immer wieder eingeimpft wurden. Riskiere niemals, dass die Verbindung abreißt, während Magie zwischen euch fließt. Vertraue nie deiner Quelle. Sie könnte dich töten. Ja, das Leben als Magier und Quelle ist nicht leicht. Vor allem wird man bei der Verbindungszeremonie verbunden mit einer Quelle, die man nicht kennt. Die Hauptsache ist, dass die Magie, die magischen Schwingungen müssen harmonieren, der Rest ist egal. Man kann sich's nicht aussuchen und man muss nach der Verbindungszeremonie zusammen wohnen. Die Quelle muss ihrem Magier immer und überall zur Verfügung stehen, denn der Magier muss ja in der Lage sein, jede die Naturkatastrophen zu beherrschen. Ja, dann sein Leben lang so ein gemeinsames Leben führen, außer wenn die Quellen wegsterben, was natürlich auch oft öfter mal vorkommt. Da hat man sich natürlich eine Quelle, mit der man sich auch gut versteht. Und Naos und Daniel hat das geklappt. Und bei Liliana, die ist halt jetzt sehr aufgeregt. Magier und Quelle müssen sich auch an Sehrschriften halten, so wie hier, wo Daniel sich jetzt von Naos verabschiedet, in seine eigene Vorlesung zu gehen. Daniel fasste Hände vor seinem Gesicht und sagte mit übertriebener Anbetungsmiene zu Naos: »O großer, mächtiger Naos, der letzte Nacht den gewaltigen Paschen Ozean bezwungen hat, gestattest du mir, mich zu entfernen?« Liliana verdrehte die Augen. Sie hasste es, wenn sie dann: »Wo wirst du dich aufhalten, Quell meiner Magie?« Der Bruder in tiefstem Brustton und mit bester Magierstimme zurück. Um blieben ein paar Studenten stehen. »Könnt ihr das nicht lassen?« zischte Lili. Naos hob pikiert eine Augenbraue. »Und das sagst gerade du, Miss Überkopf. Ich meine doch nicht die Verabschiedung. Ich weiß, dass das sein muss.« Als musste Naos immer ganz genau wissen, wo seine Quelle war, für den Fall, dass eine Katastrophe eintrat, gebraucht wurde. Daniel nannte den Ort der Vorlesung und das »Darf ich dann jetzt los? Ich komme zu spät und dafür willst du doch nicht deutlich sein. Oh, großartiger!« Er zwinkerte Naos zu. Naos nickte hoheitsvoll, wobei jetzt wieder der Schalk aus seinen Augen blitzte. Daniel senkte den Kopf und streckte gleichzeitig die Hand aus. Naos gleich. Für einen winzigen Moment berührten sich ihre Fingerspitzen und ihre trafen sich in einem einvernehmlichen Lächeln. Liliana betrachtete die beiden wenig neidisch. Nicht alle Magier hatten so eine gute Beziehung zu ihrer Quelle, nur dass sie das auch hinbekommen würde. Daniel wandte sich um und verschwand in der Ein paar Studenten, die das Schauspiel verfolgt hatten, gingen kopfschüttelnd weiter, mit etwas von Sekten, die verboten gehörten, und Gehirnwäsche, die aus normalen Menschen Wildsklaven machte. Nicht alle waren weitergegangen. Denn vielleicht etwas älter als Liliana, stand starr da und musterte ihres Bruders. Er tastete die Linien, Punkte und Kreise, die sich über Finger, Handflächen und Handgelenke zogen, förmlich mit Blicken ab. Endlich hielt er die Zeichnung, die Naos als vollwertigen Magier der Gemeinschaft aus, wie ein eigenwilliges Tattoo. Auch Liliana hatte das früher geglaubt. Die Zeichnung entstand beim Zaubern genau an den Stellen, wo die Hände von Magier und Quelle sich berührten. Also das sieht ungefähr so aus. Und dann überall diese Zeichnung auf den Händen. Und die ist immer einzigartig. Jeder Magier und jedes Paar hat eine eigene Zeichnung. Liliana ging zusammen, um den Fremden zu mustern. Etwas an ihm machte sie stutzig. Sie trat auf ihn zu, um ihren Verdacht zu überprüfen. Dass sie ihn ungeniert anstarrt, egal, immerhin hatte er damit angefangen. Und noch nicht wieder damit auf. Er schaute immer noch auf Naos Zeichnung mit leerem Blick, als würde er vor sein Auge etwas ganz anderes sehen. Wahrscheinlich hatte er nicht mal bemerkt, dass sie sich ihm näherte. Die Haare des Fremden schimmerten in jenem typisch schwarzen Sonnendunkelbraun und ein verräterischer goldener Schimmer lag auf seiner Haut. Seine Augen konnte sie nicht sehen, trotzdem war sie sich sicher. Er muss in ihnen sein. »Hey«, begann sie, »bist du neu in Auckland?« Er hob den Kopf. Liliana stockte der Atem. Er mochte das Haar und die Haut der alten Familien der Gemeinschaft haben, aber seine Augen waren nicht schwarz. Sie waren blau. Kein graues Sturmblau, keins Blau. Sie leuchteten in einem intensiven Grünblau wie einer der türkisen Bergseen Spiring. Und tief unten, wie eine gefallene Sonne auf dem Meeresgrund, glitzerte der Augenstern. Der Augenstern ist etwas, was Magier und jede Quelle bei der Verbindungszeremonie eingesetzt bekommt. Das hat auch eine ganz besondere Bedeutung, aber darauf gehe ich jetzt nicht ein. »Du bist ein Magier«, setzte Liliana heraus. Zum ersten Mal in ihrem Leben wünschte Liliana eine winzige Sekunde, sie wäre eine Quelle. Seine Quelle. Dann verfluchte sie den Gedanken, niemand war freiwillig eine Quelle, auch für solche Augen. Tief in seinen Blick brachte sie es nicht fertig, wegzusehen. Es war schon fast peinlich. Trotzdem lachte er nicht über sie, im Gegenteil. Statt frech zu oder sie aufzuziehen, warf er ihr einen Blick so voller Hass zu, dass sie aus ihr gerissen wurde und erschrocken einen Schritt rückwärts stolperte. Er sah einmal zu Naos hinüber, dann ging er an Liliana vorbei, wobei seine Hand ihre Sie zuckte zusammen, wollte ihm etwas nachrufen, aber er tauchte in der Blenden unter. »Was war das denn?« schnappte Naos. »Hat der sie noch alle?« Liliana gab keine Antwort. Ihr Herz pochte immer noch viel zu schnell, nicht nur, weil er sie angestarrt hatte, als hätte er heute Abend einen Assassinen ins Schlafzimmer zu schicken. Als er noch ein letztes Zeichnung auf den Fingern ihres Bruders angesehen hatte, hatte sich der Hass in seiner Miene Bruchteil einer Sekunde in etwas anderes verwandelt. Sie konnte sich schließlich, hatte sie ihn nur im Profil gesehen, aber sie war sich ziemlich sicher, dass er das gewesen war. »Hast du seine Hände gesehen?« fragte ihr Bruder. »Ja, sie waren makellos.« »Er hat einen Stern, aber keine Zeichnung. So schnell verblasst die Zeichnung nicht. Das heißt, er hat seit Wochen, Monaten nicht gezaubert. Und das, obwohl der Rat jeden verfügbaren Magier mehrmals liebt. Das kann nur bedeuten, dass er seine Kronen hat.« »Ja«, beendete Liliana den Satz leise. Nach mehreren Jahren war der Tod einer Quelle meist ein Unfall. Ein paar Monaten Unfähigkeit oder Gleichgültigkeit. Plötzlich schien es noch weniger erstrebenswert, seine Quelle zu sein. Die Augen wirkten nicht mehr ganz so anziehend. Noch einmal fremden nach, aber er war längst fort. Der Schmerz in seiner Miene aber ihrer Seele haften. Er hatte seine Quelle verloren. Ein Mensch war gestorben. Magie konnte töten und sie tat es auch, immer und immer wieder. In diesem Moment wurde ihr klar, dass alles, was ihr in den letzten Monaten zu schaffen gemacht hatte, nur unterdrückte, was sie wirklich fühlte. Atemberaubende, blende, alles verzehrende Angst. Sie würde für einen anderen Menschen verantwortlich sein, einen Menschen, der sich immer in ihrer Nähe aufhalten musste und ihr auf Gedeih und Verdacht geliefert sein würde. Liliana fühlte sich plötzlich schrecklich hilflos. Sie war gerade mal 19, sie wusste noch nicht einmal, wer sie selbst war. Wie sollte sie Verantwortung für einen anderen Menschen übernehmen? Wie sollte sie ihn vor den Gefahren der Magie schützen und gleichzeitig sich selbst?
Vielen Dank. Wenn Sie noch mehr lesen wollen, hören wollen oder vielleicht ein Autogramm erwischen wollen von den Kästner und Alana Feig, sind jetzt noch hier im also am Rücken zu uns, der Signierstunde und dann anschließend auch am Arena-Stand in dieser Halle F202. Dass Sie da waren und noch ganz viel Spaß hier auf der Messe. Tschüss.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.